Bevor ich zu der Predigt komme, ein kleines Spiel. Ich bräuchte aus jedem Block einen Freiwilligen, der bei dem Spiel mitmacht. Man kann bei dem Spiel auch was gewinnen. Etwas Kostbares und etwas so richtig fieses drin. Der Zong, genau. Aber ich habe gedacht, ich bin nicht so. Also es spielt beide etwas. Du siehst, die sehen fast eigentlich identisch aus. Da gibt es keinen Unterschied. Jetzt ist deine Herausforderung, welches Packer hätten es denn? Gut, also ist das dein Gewinn.
Dankeschön.
Sie wollen es alle sehen, was es ist.
Was wäre es anders?
Nein, sowas mache ich nicht. Eben, ich will, egal was im anderen ist, ich möchte auch da was Gutes reinmachen. So, unser ganzes Leben besteht aus Wahlmöglichkeiten. Übrigens brauche ich noch meinen Zeiger. Kann mir den jemand bringen? Aus der Notwendigkeit zu wählen, wir haben es gerade gesehen, die drei mussten sich entscheiden, welches Stückel sie nehmen. Sandra muss sich entscheiden, welches Packel sie will. Und so waren wir auch im Urlaub. Also, es war ein schöner Urlaub. Und das Süppchen war so lang. Für mich hat sich die Länge des Süppchens gleich mal reduziert. Weil Brot, Gebäck, Süßigkeiten fielen weg, weil ich nicht vertrage. Aber dann kam noch etwas dazu. Ich bekam zweimal Durchfall. Und dann hat sich auf dramatische Weise meine Auswahl sehr reduziert, nämlich auf und ich habe es überlegt, wie man sieht, und Stefan so treffend festgestellt hat. Man sollte nicht mit Steinen schmeißen. Am Ende von Josuas Buch geht es im Prinzip um die Wahlmöglichkeit oder um das Wählen müssen. Und deshalb heißt das heutige Thema eine persönliche Entscheidung, wenn es denn. Es
sollte eigentlich, aber es tut nicht. Also,
eine Batterie?
Batterien hat es. Es ist an. Es ist an. Es ist an, aber vielleicht hängt es da hinten irgendwie. Du musst mir halt dann helfen und weiterklicken, wenn es von hier aus nicht geht. Genau, technisch ist begeisternd, wenn sie funktioniert. Und genau. Er hat den Leitern im Kapitel zuvor, da hat der Jürgen drüber gepredigt, hat er schon die Verantwortung über die Zukunft des Volkes übertragen. Er hat sich damals erinnert an all das, was Gott getan hat, und dann sagt er, und jetzt seid ihr dran. Er hat sich an Gottes Handeln erinnert und an Gottes Ordnung erinnert. Und nun ruft er das ganze Volk zusammen und will dem ganzen Volk noch etwas weitergeben. Ich weiß nicht, wie er das logistisch gemacht hat, dass ihm ein ganzes Volk gehört hat. Ich weiß nicht, wie er geschrien hat, ob sie ihm einen Podest gebaut haben oder sich an einen Felshang gestellt hat, wo er alle übersehen hat. Auf alle Fälle, irgendwie hat es geklappt. Irgendwie muss es möglich gewesen sein. Und wir lesen Kapitel 24. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach Josua zum ganzen Volk. Also Gott erinnert nochmal an die Geschichte, die er mit ihnen begonnen hat. Und da heißt es dann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, damit ist der Euphrat gemeint, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Das war der Ursprung von Israel. Ein Land, in dem der Vater Abrahams anderen Götter diente. Und auch Abraham. Man kann sagen, dass dies auch die Ausgangslage der meisten Bundesbürger ist. 46% der in Deutschland Lebenden gehören keiner christlichen Konfession an, inzwischen. Das heißt, 54% rein rechnerisch gehören noch einer christlichen Konfession an. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Dennoch ist es eine noch verführerische Zahl, weil man denkt, naja, das muss ja ein Gewicht haben. Fakt ist, 2,5% der Katholiken praktizieren ihren Glauben, 0,8% der Protestanten, und darin sind wahrscheinlich die 0,56% Freikirchler, die es gibt, irgendwie auch vorhanden. Ja? Es gibt auch 100 Freikirchler wahrscheinlich genügend, die ihren Glauben am Ende nicht mehr praktizieren, nur noch nominell dazugehören. Aber das sind die Zahlen. Abraham könnte in unserer Gesellschaft gelebt haben. Irgendwo im Ballungszentrum, wo er von Gott, vom lebendigen Gott, nichts, aber auch gar nichts gehört haben könnte. Und Abraham, Gott berufte ihn. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan. Und dann kommt im Prinzip die Aufzählung all dessen, was Gott mit Abraham und seinen Nachkommen tat, wie er sie mit Nachkommen gesegnet hat, sie zahlreich gemacht hat, sie aus Ägypten geführt, die ägyptische Armee um ihren Willen vernichtet, das Volk in der Wüste versorgt und ihm dann die Siege über die Gegner im verheißenen Land gegeben hat, um ihnen dann schlussendlich dieses Land zu geben, wie er es den Vätern Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte. Gott sagt, euer Vater hat in seinem Ursprungsland anderen Göttern gedient. Ich, der lebendige Gott, habe ihn da rausgeholt und habe all das mit ihm getan und seinen Nachkommen. Das ist das, das war das hier ist das, was Gott getan hat. Gott tut dies, um sie nun durch Josua vor die Wahl zu stellen. Dem Ganzen dient es. Gott anzuschauen in all seinen Wirken und die Götter, die ihm gedient haben früher, und sie vor die Wahl zu stellen. Erinnert ihr euch an den Anfang unseres Spiels? Sandra wusste nicht, was in diesem Päckchen war. Die sahen identisch aus, waren auch vom Gewicht im Prinzip gleich groß und ich habe auch geguckt, dass man nicht vom Schütteln, wenn sie hält oder schütteln, zu sehr merkt, was da drin ist. Es sollte mehr oder weniger identisch sein, aber es waren unterschiedliche Inhalte. Da ist es eines vielleicht im Wein drin. Das Volk Israel dagegen kannte die Wahlmöglichkeit. Es kannte seinen Gott. Es wusste, worauf es sich einlässt, denn es hatte jetzt inzwischen 40 und vielleicht sogar 80 Jahre Zeit, wenn man noch die Eroberungszeit zunimmt, die ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat. Nehmen wir mal an, es sind 80 Jahre. In dieser 80 Jahren Zeit hat das Volk Israel seinen Gott kennenlernen können und wusste, worauf es sich einlässt. Josua hat im Kapitel zuvor, Kapitel 23, 14b, gesagt, und dass nichts dahingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Es ist alles gekommen und nichts dahingefallen. Alles, was ich euch versprochen habe, habe ich getan. So zuverlässig bin ich. So treu bin ich. Das Volk weiß sehr wohl, wofür es sich entscheiden kann. Daher sagt Gott ihnen, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stromes und in Ägypten und dient dem Herrn. Haben wir recht gehört? Gott sagt ihnen, lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben. Und denen ihr insgeheim immer noch gedient habt. Obwohl ihr die ganze Herrlichkeit Gottes gesehen habt. Ihr habt insgeheim in eurem Gepäck immer noch die Götter eurer Väter mitgeschleift. Was hast du noch im Gepäck? Von deinen Vätern. Von deinem Vaterhaus. Was ist da noch drin? Was schleppst du noch mit? Welchen Göttern haben deine Eltern gedient? Die Großeltern, Urgroßeltern. Geld, Reichtum, Ansehen, Prestige, Ehre. Im Dorf war es früher ganz wichtig, viel Ehre zu haben und angesehen zu sein, nicht irgendwie am Rand des Dorfes zu leben, so wie wir das getan haben. Wir waren, hatten einen kleinen Hof, kleine Landwirtschaft, waren unbedeutend, arm, verschuldet. Wir haben nichts dargestellt. Welche Götter sind in deiner Familienhistorie drin? Tradition? Familientradition, dass man bestimmte Dinge tut, weil man die schon immer getan hat und davon nicht lässt. Gott hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt, aber ein Teil von Ägypten war immer noch im Volk. Ja, die konnten tausende Kilometer weg sein, aber Ägypten war noch in ihnen drin. Vielleicht sogar Mesopotamien war noch in ihnen drin. Was meint ihr, wird aus einer Kultur, in der man sagen muss, 3,3% der Menschen leben nach Gottes Maßstäben, Tendenz sinkend. Was wird aus so einer Kultur? Martin Lloyd-Jones, englischer berühmter Prediger, sagte schon Mitte des letzten Jahrhunderts, also kurz nach dem Krieg, dass England nur noch vom Erbe, vom christlichen Erbe lebt. Und dasselbe galt für alle anderen sogenannten christlichen Nationen auch. Und dieses Erbe ist inzwischen weitgehend aufgebraucht. Da sind nicht mehr die Werte, die mal früher gegolten haben, die christlichen Werte, die Ehe von Mann und Frau, Vater und Mutter zu ehren, jegliches menschliches Leben wertvoll zu erachten, der Wert der Verantwortung vor Gott. In der Verantwortung vor Gott, heißt es in der Präambel des Grundgesetzes. Der Wert der Schamhaftigkeit und der Keuschheit. Ja, das sind ja Werte, wenn du die erwähnst, dann bist du ja, also dann bist du sofort zum Gespött. Glaubst du, dass das keinen Einfluss hat auf die Gesellschaft, auf dein Denken, auf dein Handeln, was um dich herum so läuft? Die Götter, die um dich herum sind? Denkst du, du wirst nicht davon berührt? Seit diesem Monat dürfen in Göttingen am Wochenende Frauen mit nacktem Oberkörper baden, in öffentlichen Badeanstalten. Warum? Weil sich ein Transmann, also eine Frau, die sich als Mann fühlt, sich gegenüber biologischen Männern eben benachteiligt fühlt und deshalb das erstritten hat, gerichtlich erstritten hat. Ja, ihr Gefühl der Gleichberechtigung ist verletzt worden und dieses Gefühl der Gleichberechtigung, das, dem musste Rechnung getragen werden. Aber ich frage mich, was ist mein Gefühl? Dass ich das sehen muss. Dass ich nicht nur gezwungen bin, solche Dinge zu ertragen, sondern solche Dinge und anderes auch noch gut zu heißen. Was ist mit meinem Gefühl? Nimmt kein Mensch auf. Wie lange wird es gehen, bis die Götter dieser neuen Zeit in unseren Herzen sind, in denen, in deinem und in meinem, und wir uns dessen noch nicht mal mehr bewusst sind, dass diese Götter in unseren Herzen sind? Wer kennt Jürgen Klopp? Doch ein paar. Ist Trainer vom FC Liverpool. Und hat gestern Abend leider die Champions League nicht gewonnen. Ich mag ihn irgendwie. Irgendwie ist ein cooler Typ. Und es kommt noch dazu, dass er sagt, dass er Christ ist. Aha, das macht ihn schon interessanter. Auch ein berühmter Mann ist wieder ein Christ. Oh, toll. Beware. Beware. Neulich sah ich einen Videoclip von ihm. Und in diesem Videoclip hat er sich nicht zu Fußball selbst geäußert, sondern zu einem Fußballspieler, der sich, junger Fußballspieler, der sich geoutet hat, dass er homosexuell ist. Und Jürgen Klopp hat, sagte so, wenn ich das richtig verstanden habe, was er da gesagt hat, dass er den Mut des Mannes bewundere und hoffe, dass doch viele, die so fühlen wie dieser Spieler, sich outen mögen. Ich stelle es einfach mal unkommentiert in den Raum. Über Sympathieträger und damit Multiplikatoren kommen Gedanken in unsere Mitte und werden auf einmal akzeptabel. Gedanken, die noch vor ein paar Jahrzehnten unmöglich gewesen wären. Gott fordert das Volk durch Josua heraus, tut die fremden Götter aus eurer Mitte. Die Glaubensproklamation unserer Zeit heißt, du kannst alles sein, was du willst. Bei der Suche nach dem deutschen Satz, du kannst alles sein, was du willst, bin ich nur auf 280 Einträge, Google-Einträge gekommen. nicht berauscht. Zuerst habe ich gedacht, oh, das ist doch eine ganz ansehnliche Zahl. Es war irgendwas um 28 Seiten, wo man da durchscrollen konnte. Dann habe ich nach der englischen Version dieses Satzes gesucht. Und da habe ich dann 1.260.000 Einträge gefunden, in denen drin steht, du kannst alles sein, was du willst. Die Weiterführung dieses Spruches würde heißen, du bist dein eigener Schöpfer. Im Deutschen gab es dann 128 Einträge. Ja, dieser Spruch, der ist noch nicht so ganz durchgesickert in unser Denken. Aber der englischen Begriffen waren es immer noch 79.900 Einträge, wo drin steht, du bist dein eigener Schöpfer. Du kannst alles sein, was du willst. Du musst dich nur selber neu erfinden. Und ich möchte gar nicht in die Details gehen. Aber das ist der Gott oder einer der Götter, wenn nicht der wichtigste Gott in unserer Gesellschaft, der alles dominiert. Denken wir an Abtreibung. Denken wir an Body Modification. Einfache Version ist das Tätowieren und Piercen und alles Mögliche. Denken wir auch an das Umoperieren von männlich auf weiblich und umgekehrt. Ausdruck dieses, du kannst alles sein, was du willst. Wir hätten wahrscheinlich eher daran gedacht, du kannst beruflich alles sein, was du willst, oder kannst beruflich alles erreichen, was du willst, wenn du nur an dich glaubst. Das ist die Vorstufe davon, von dem, was wir jetzt erleben. Die grenzenlose Selbstverwirklichung ist einer der Götter, denen unsere Gesellschaft dient. Und dieser Gott fordert bedingungslosen Gehorsam und Unterwerfung. Auch von uns Christen. Ihr kennt vielleicht die Geschichten, wo Dienstleister, ein Bäcker in England, gezwungen werden sollten, für ein homosexuelles Paar einen Kuchen zu backen, auf dem eben ihre Vermählung schön dargestellt und gepriesen wird. Und die Bäcker haben gesagt, wir können das aus unserem christlichen Glauben heraus nicht tun. Und das Gericht hat sie zu einer Buße, zu einer saftigen Buße verurteilt. In Amerika gab es ähnliche Fälle. Ich weiß nicht, ob es bei uns auch welche gab. Aber das ist die Situation. Das sind die Götter unserer Zeit. Josua sagt dem Volk, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Kann es sein, dass wenn wir das hören, auch schon bei uns die Sirenen klingen und wir sagen, halt mal, das war damals. Heute geht es nicht. Wir können das nicht machen. Das wäre übergriffig. Wir können doch nicht sagen, für jemand anderen entscheiden, an welchen Gott er glauben soll. Josua konnte es. Vielleicht konnte er es auch, weil er vielleicht mit seinem Haushalt gesprochen hat. Wir wissen so gut wie nicht über sein Haus. Ja, in der Einleitung von Josua habe ich schon mal damit befasst, dass er eigentlich mehr oder weniger fast ohne Familie erscheint. Und trotzdem sagt er hier, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn er davon redet, dann muss er eins gehabt haben, dass er eine sehr untergeordnete Rolle gespielt in seinem Leben. Vielleicht war er nicht froh, nicht so berühmt zu sein. Gibt es ja heute Leute, die gerne inkognito sind. Auf alle Fälle, je nachdem haben die darüber gesprochen. Ja, wir wissen ja, Josua, du willst da das Volk zusammenrufen und wir wissen, was dir ein Anliegen ist. Okay, lass uns mal drüber reden. Was wollen wir denn sagen? Welchen Gott wollen wir denn dienen? Wie wollen wir unsere Entscheidung formulieren? Und sie dann im Prinzip sagen müssen, okay, Josua, wir sind mit dir. Mann, Frau, Kinder, Enkelkinder, wir sind mit dir. Jawohl, wir haben gesehen, was Gott getan hat. Wir, du bist der Chef des Hauses, verkünde ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Sie waren sich darin einig, was sie sagen werden. Manchmal ist es nicht so einfach. Je nachdem, wo man als Ehepaar, als Familie steht. Manchmal erlebt man, dass man dachte, dass alle in der Familie mit Gott gehen würden. Man hat die Kinder im Glauben erzogen und gehofft, dass sie das aufnehmen. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass der eine oder andere von den Kindern einfach eigene Wege geht, andere Entscheidungen trifft und nicht mehr mit Gott unterwegs ist. Und das ist schmerzhaft. Dieses Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, kann für alle, die in gemischten Ehen leben, mit einem ungläubigen Partner, mit eben ungläubigen Kindern, sehr schmerzhaft sein, bis dahin, dass man denkt, man hält es nicht aus. Und dennoch ist es auch von euch, die ihr in dieser Situation steht und leben müsst, ist eine Entscheidung gefordert. Wem wollt ihr persönlich dienen? Welchen Gott? Den Göttern der uns umgebenden Kultur? Wollen wir sie in unserem Leben dulden? Manche Zeitgenosse sagen, ne, Götter habe ich nicht. Ich bin areligiös. Ich bin ein Agnostiker. Jedoch, demjenigen, dem du dienst, dem wir dienen, das ist unser Gott. Dasjenige, dem alles andere in unserem Leben untergeordnet ist, das ist unser Gott. So einfach ist es. Du sitzt jede Minute an deinem Hobby, und kannst dich nur schwer davon trennen. Losreißen. Ja, du vergisst die Zeit und deine Pflichten. Deine Kinder leiden darunter, dass du an was immer du als Hobby hast, da drin klebst und dich nicht um sie kümmerst. Deine Ehe ist nur noch ein Scherbenhaufen, weil du keine Zeit für Frau hast und ihre Anliegen und ihre Not mit den Kindern, je nachdem. Das ist dein Gott. Dein Hobby. Fußball spielen füllt deine Gedanken. Du fühlst dich nicht nur glücklich, wenn du auf dem Fußballplatz bist. Fußball ist dein Leben und du hast keine Zeit für Gott, den Gottesdienst, die Gemeinde, dein geistliches Leben. Fußball ist dein Gott. Und wir könnten jetzt da jeden einzelnen Lebensbereich durchgehen, der diese Gesellschaft beinhaltet. Was immer dein Leben bestimmt, das ist dein Gott. Josua sagt dem Volk dann, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Gott ist sehr direkt. Oder? Unglaublich direkt. Man hat keine Probleme zu sagen, no, jetzt habt ihr die freie Auswahl. Wenn ihr mich nicht wählen wollt, dann wählt das, was ihr wollt. Aber tut nicht so, als ob ihr es nicht wolltet. Tut nicht so, als ob ihr keinen Gott hättet in eurem Leben. Tut nicht so, als dass ihr von etwas bestimmt würdet. Denn jeder Mensch wird von etwas bestimmt. Auch wenn er sich noch so frei wähnt. Das Volk antwortet Gott, das sei ferne. dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Das sei fern. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch die wir gezogen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Das ist ihr Glaubensbekenntnis. Was glaubst du? Was wäre dein Glaubensbekenntnis? Sie legen ihr Bekenntnis ihres Glaubens ab. Aufgrund dieses Bekenntnisses sagen sie dann: Darum, aufgrund dieses Bekenntnisses wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Aber Gott lässt nicht locker. So wie er sie in der Wüste immer wieder geprüft hat, prüft er auch sie jetzt. Im Auftrag Gottes sagt Josua: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein Heiliger, ein eiferner Gott, der eure Übertretung und eure Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch umbringen, nachdem er euch Gutes getan hat. Wenn Gott uns Gutes tut, lassen wir uns nicht in der Illusion gefangen nehmen, dass Gott nicht auch sieht, was wir sonst treiben. Nicht umsonst heißt es an einer Stelle: Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Man hat fast den Eindruck, als ob es besser ist, nicht mit Gott zu leben, keine Beziehung mit ihm zu haben, als mit ihm zu leben und dann untreu zu werden. Gott stellt uns hier vor Augen, wie ernsthaft eine Beziehung zu ihm ist. Gott eifert um uns und will keine anderen Götter oder Götzen in unserem Leben haben. Wir haben ja gesehen, was er alles für dieses Volk getan hat. Und auch weiterhin der bereit war zu tun. Das ist sein eifriges Volk. Aber es gibt eben auch diesen Eifer. Wir kennen einige Namen Gottes. Ganz bekannt ist Jahwe Jireh, Gott Jahwe sieht. Oder Jahwe Nisi, Jahwe ist mein Feldzeichen. Und dann gibt es noch ein anderes: Jahwe Zidkenu, Jahwe unsere Gerechtigkeit. Und manche christlichen Ausleger sagen, das sind Namen Gottes. Ich würde da ein großes Fragezeichen machen. Denn das sind Namen oder das sind Aussprüche, die Menschen gebraucht haben, um Orte oder Altäre zu bezeichnen. Dass Gott das zugelassen hat, ist eine andere Geschichte. Aber Gott selber sagt eindeutig, wie er genannt werden will. Sein Name ist einfach Jahwe. Das ist mein Name. Mehrfach spricht er davon. Jesaja ist eine Stelle, wo er davon redet, dass das sein Name ist, dass er so genannt werden will. Diese Namenskombination bezeichnet etwas, was Gott tut. Und es ist wahr, dass Gott das tut. Nun, Ich habe diesen Kontrast etwas aufgezeichnet, um eine Geschichte doch aufzuzeigen oder zu erwähnen, weil die mit unserem Text zu tun hat. In 2. Mose 13, 34 bin ich über eine Stelle gestolpert, da habe ich gedacht, die hat man nicht so gelesen. Ja, also, das ist mir völlig durch den Lappen gegangen. Kenne ich nicht, diese Stelle kenne ich nicht. Und da heißt es, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Hier sagt Gott, mein Name ist eifersüchtig. Wir denken, es geht nicht. Also das passt nicht zu Gott, dass er sich sogar den Namen Eifersüchtigen gibt. Ich habe mal aufgegoogelt, da gibt's dann, kann man auch die ganzen, eben die vorhin genannten Namen, die Namenslisten von Gott finden. Und ich habe, mein Name ist eifersüchtig. Diese Stelle habe ich nirgends im Internet gefunden. Weil das, da denkt man, das passt einfach nicht zu Gott. Das macht Gott so unsympathisch, oder? Weil Eifersucht ist eigentlich eine Eigenschaft oder eine Gemütsäußerung, die wir Menschen und eher negativen Menschen zugestehen, aber nicht Gott. Aber Gott hat kein Problem mit seiner Eifersucht. Für Gott ist da nichts Anrüchiges dran, dass er sich eifersüchtig nennt. Er ist Gott und es gibt außer ihm keinen Gott. Und er kann es nicht ertragen. Er ist absolut, total intolerant, wenn sich jemand oder etwas als Gott neben oder gegen ihn erhebt. Wenn wir etwas zu unserem Gott machen, das wir ihm gegenüberstellen, sagen. Weißt du, Gott, du bist mir schon irgendwie wichtig. Aber das und das und das in meinem Leben, das ist mir auch wichtig. Genauso wichtig wie du. Das löst bei Gott etwas aus. Eifersucht. Kannst du das nachvollziehen? Können wir das verstehen? Also rein menschlich, so. Wenn meine Frau sagen würde, weißt du, Eugen, du bist mir schon wichtig. Aber weißt du, das habe ich da jemanden kennengelernt und der ist mir genauso wichtig wie du. Das wäre alles. Und weißt du, Eugen, ich will, dass wir das miteinander leben. Versteht ihr? Aber das ist das, was unsere Umwelt und manchmal, wenn es ganz hart auf hart kommt, je nachdem, vielleicht wir selber Gott gegenüber machen. Du bist mir wichtig, aber das ist mir auch wichtig. Und ich möchte, dass das miteinander zusammengeht. Ich möchte, dass du das segnest. Jetzt begreifen, wenn Gott zornig wird, wenn wir sagen, es ist doch völlig egal, wie wir Gott nennen, ob wir ihn Jahwe nennen, Allah, Buddha oder Vishnu oder Shiva oder was auch immer. Ist doch völlig egal, Jacke, die Hose. Kannst du dir vorstellen, dass Gott da in Zornesglut kommt? Deshalb sagt Josua im Auftrag Gottes, ihr könnt Jahwe nicht dienen, denn er hat einen absoluten Anspruch auf euch, auf euer Leben. Er will euch mit nichts und niemandem teilen. Du sagst dann, aber was ist dann mit meiner Ehe, meiner Familie, meinem Hobby, meinen Hobbys, meinen Freunden, den Verlorenen, um die ich mich kümmern will? Jesus sagt seinen Jüngern ganz deutlich, Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich war nicht immer vollzeitlicher Pastor, für die es nicht wissen. Ich habe mal einen ganz normalen Job gehabt, 10 Jahre lang. Und das war in der Zeit, als unsere Kinder klein waren. Josia, der war gerade geboren, da habe ich meinen Job gekriegt. Aber Andrea und ich hatten immer die Vision für Gottes Reich, für Gottes Gemeinde und sie waren unsere und hatten unsere Priorität. Manchmal gab es auch zwischen uns Reibereien, weil ich irgendwie nicht ganz so viel Zeit hatte für sie und die Kinder, wie sie das gerne gehabt hätten. Und ich habe mich oft gefragt, bin ich noch auf Kurs? Ist das noch das Richtige, was ich da tue? Und das Einzige, was mir geholfen hat, ist zu wissen, dass Gott hier verheißt, wenn ich zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachte, dass er sich um den Rest kümmern wird. War nicht immer einfach. Mit anderen Worten, wenn Gott sein und sein Reich und der sichtbare Ausdruck seines Reiches, die Gemeinde, wenn seine Herrschaft in unserem Leben für uns das Wichtigste sind, dann wird er für den Rest sorgen. Er wird sich um unsere Beziehungen kümmern. Das heißt, er wird dir helfen, gute Beziehungen zu leben, die gesund sind. Auch wenn du nicht so viel Zeit haben wirst, wird er die Zeit umso mehr segnen, die du dann investierst. Er wird sich unseres Ein- und Auskommens annehmen. Das heißt, er wird dir im Job helfen, dir Gelingen geben und dich segnen, da wo er dich hinsetzt. Auch das habe ich erlebt. Er wird dir offene Türen zu Menschen schenken, die ihn brauchen und auch suchen. Das heißt, du musst dich nicht krampfhaft der Welt anpassen, um von ihr gehört zu werden. Gott ist es, der es macht, der offene Türen gibt. Das Volk Israel antwortet auf diese radikale Aussage Josuas, dass sie Jahwe nicht dienen können. Ja, darauf antworten sie, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Woraufhin Josua sagt, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, ja, das stimmt. Wir sind Zeugen gegen uns selber und ja, wir haben den Herrn erwählt. Und nun kommt die Aufforderung, ganze Sache zu machen. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt eure Herzen zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Auf die dreimalige Bekundung, dass sie sich wirklich für Jahwe entscheiden, schließt Josua mit ihnen einen Bund. Wir haben anfangs oder ziemlich am Anfang schon gehört, wie Josua mit ihnen einen Bund geschlossen hat, nachdem sie beschnitten worden waren. Jetzt schließen sie schon wieder einen Bund. Und wenn man das Alte Testament anschaut, dann ist es eine Bibliothek von Büchern, in denen immer und immer wieder Bünde geschlossen werden. Warum? Weil letztendlich jede Generation neu ihren Bund mit Gott schließen muss. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Es ist egal, wie sehr deine Eltern gläubig waren, was die alles getrieben haben für Gott und die Kirche und die Gemeinde. Völlig egal. Du bist herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen für oder gegen Gott. Für oder gegen Jesus. Du kannst dich um diese Entscheidung nicht herumdrücken. Das gilt bis zum heutigen Tag. Das Besondere heute ist, dass wir heute nicht nur einen Bund haben, den Gott geschlossen hat mit uns. Wir haben einen Bund, der nicht mehr aufhört. Einmal geschlossen von Gott aus, hat er ewigen Charakter. Warum? Weil Jesus, der ewige Gott, mit seinem Blut, seinem eigenen Blut, diesen Bund besiegelt hat, geschrieben hat. Seine Unterschrift unter diesem Bund steht. Und er dich einlädt in diesen Bund. Durch sein Blut befähigt Jesus dich, diesen Bund nicht nur einzutreten, sondern auch diesen Bund zu halten, was die Generationen vorher nicht so einfach konnten. Es heißt zwar in Josua, dass das Volk, solange Josua lebte und die Ältesten und die Führer, die all das gesehen haben und die diesen Bund eingegangen sind, solange die lebten, folgte das Volk Gott nach. Aber dann kam eine Generation, die davon nichts wusste und die ihre eigenen Wege ging. Wir können dadurch, dass Jesus uns reinwäscht von unserer Schuld, uns loskauft mit seinem Blut von aller Knechtschaft unter der Sünde, und dadurch, dass er in der Auferstehung Leben und Unvergänglichkeit, also die Wiedergeburt, ans Licht gebracht hat und uns zugeeignet hat, dadurch können wir den Bund leben. Nur dadurch. Und ich lade dich heute ein, diesen Bund mit Gott zu erneuern oder vielleicht zum ersten Mal in ihn einzutreten. Ich habe mir überlegt, wie wir das machen. Wir haben sonst das Abendmahl, wo wir auch sagen, was das Bekenntnis zum Bund ist. Aber ich habe gedacht, ich möchte euch etwas geben, was euch vielleicht über den Tag des Genusses des Abendmahls, der Genuss ist schon relativ kurz, richtig, erinnert. Deshalb habe ich es so gemacht, sodass man sich in seinen Geldbeutel reinstecken kann. Und darauf steht, zwei Möglichkeiten. Bundeserneuerung und Bundesschluss. Blau ist Erneuerung, rot ist Bundesschluss. Da steht: Ich trete heute ein in den Bund mit dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich will ihm allein dienen und ihn in allem suchen. Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser und hat all meine Schuld getragen und dafür bezahlt. Ich bin sein Eigentum und Kind Gottes durch die Wiedergeburt. Der Heilige Geist ist mir gegeben, als dieses Kind Gottes zu leben und mich darin anzuleiten und mich zu stärken. Mein Leben soll zur Ehre Gottes des Vaters dienen und seine Liebe verherrlichen. Und auf der anderen Seite heißt es, ich erneuere heute meinen Bund mit dem dreieinigen Gott. Selber Text sonst. Und ich möchte, dass jeder jetzt, ich hoffe, es reicht, Stifte hat hier vorne, wenn man keinen Stift hat. Ich lade euch ein, völlig unkontrolliert. Ja, ich kontrolliere es nicht, was ihr da ankreuzt oder unterschreibt, wofür ihr ein Ja habt. Aber ich lade euch ein, wenn Gott zu euch geredet hat, dann tretet in diesen Bund, wenn ihr noch nicht eingetreten seid. Oder erneuert diesen Bund einfach, um es wieder mal festgemacht zu haben. So wie das Volk Israel es unter Josua tat. Wir wollen es festhalten. Wir wollen Gott, wir wollen den lebendigen Gott, wir wollen Jahwe dienen. Allem, was wir sind und haben. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns so sehr lieb hast, und wir haben das heute im Lobpreis gehört, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Einen See der Liebe, einen Ozean der Liebe, uns geschenkt hast, ein Ozean der Gnade für uns verfügbar gemacht hast, den wir nie austrinken, nie ausschöpfen können, dessen Ende wir nie sehen werden, weil deine Gnade ewig ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Gnade uns so zugänglich gemacht hast durch dein Blut und wir Zugang haben zu diesem Bund, den du mit uns geschlossen hast, in den wir eintreten durften oder heute zum ersten Mal eingetreten sind oder ihn wieder erneuert haben, wo wir aus den Augen verloren haben. Jesus, ich danke dir, dass wir Teil deines neutestamentlichen Bundesvolkes sein dürfen, dass wir dein Eigentum sein dürfen und dass du uns befähigst, in diesem Bund zu leben. Danke, dass du nicht mehr sagen musst, ihr könnt gar nicht Gott dienen, sondern dass du sagst, ich bin der Anfänger und der Vollender eures Glaubens. Ich mache Anfang mit euch und ich führe euch zum Ziel. Danke, Jesus, dass wir das wissen dürfen, dass uns nichts und niemand trennen kann von deiner Liebe und reißen kann aus deiner Hand, die Vergebung uns nicht mehr genommen werden kann, weil sie verbürgt ist durch dein Blut, was im himmlischen Heiligtum deponiert ist. Da kommt keiner hin. Das kann niemand abwaschen. Es kann nicht vergleichen. Es kann sich nicht auflösen. Danke, Jesus, dass du unser Herr und Erlöser geworden bist. Hilf uns, als Erlöste zu leben. Unser Erbe, das verheißene Land, in Besitz zu nehmen.